Dann möchte ich die Verse gerade nochmal lesen, die wir gelesen haben in Johannes 16. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Nochmal vielen Dank. Zurück. Ja, genau. Ich trinke es auch langsam. In kleinen Schlucken. Dann möchte man in der 1. Johannes gehen, weil dieser mit den Versen doch etwas zu tun hat. Allerdings muss ich da noch schnell was machen. Jetzt ist der Raum so groß und es liegt das hier auf dem Boden, aber es liegt genau in meinem Blickfeld. Und das, wie wenn es ein Magnet ist, der anzieht. Jetzt lege ich es hier hin, sonst sehe ich es da wieder und denke dran, jetzt ist es weg. Also es war genau im Blickfeld, ich dachte, das darf nicht wahr sein. Der Raum, riesig groß, das kleine Bombole, alle Aufmerksamkeit. Aber so geht's uns auch manchmal. Ein großes Blatt, eigentlich ist alles gut, wir haben ein schönes Leben, was sehe mir, den schwarzen Punkt, wo was nicht klappt. Statt das Schöne zu sehen, wo ist das Problem? Der schwarze Punkt, und so war es jetzt für mich der weiße Fleck. Ja. Im Johannesbrief geht es dem Johannes drum, den Juden die Sohnschaft Gottes klarzumachen und diese Verbindung Vater-Sohn, das ist das Grundthema, das sich durchzieht durch den ganzen 1. Johannesbrief. Es ist wichtig zu verstehen, warum schreibt Johannes den Brief. Er schreibt ihn an gläubige Juden. Und die Juden standen in einer großen Gefahr, wieder zurück ins Alte zu fallen, wieder zurück ins Alte Testament zu gehen, wieder zurück an die Überlieferungen der Väter zu gehen. Und hier schreibt er den Brief, um ihnen zu zeigen, dass das die große Gefahr für Juden ist. Und dass hier Verführungen sein können. Und er zeigt uns drei Verführungen auf. Und über die erste wollen wir uns jetzt unterhalten. Die steht im 1. Kapitel und im 2. Kapitel. Dann die 2. Verführung. Ende des 2. Kapitels. Und über die 3. Verführung habe ich letztes Mal schon geredet. Die werden wir nur ganz kurz anweisen. Aber mir geht's drum, der Geist überführt. Und es gibt Verführung. Und was ist die größte Gefahr der Verführung? Haben wir letztes Mal schon kurz gehabt. Die größte Gefahr ist, dass ich immer denke, der andere wird verführt. Das ist die größte Gefahr, wenn jemand verführt wird, wenn es um Lehrfrage geht, wenn es um Einsichten in die Bibel geht, wer wird verführt? Also immer der andere. Das ist so ein typisches Denken, aber das haben wir auch. Also das, ich gehe davon aus, dass das, was ich denke, schon richtig ist. Und wenn ich jetzt mit etwas anderem konfrontiert werde, dass der andere dann eher falsch liegt. Also ist ein normales System in uns. Es ist nur die Frage, wie gehen wir damit um? Und oft ist es so, dass es so sozusagen in den konservativen Kreisen so Verführungsjäger gibt. Die sind mit Argusauge drauf bedacht, wo könnte eine Gefahr bestehen, wo könnte Verführung sein? Und dann wird es sofort angeprangert, angemahnt. Das Problem ist nicht so sehr, dass die Lehre vielleicht einmal einfach durchleuchtet wird, sondern sie wird sofort mit Personen verbunden. Also da wird sofort, der predigt das, deswegen ist der gefährlich. Und der predigt das, also es wird sofort mit Personen verbunden, während die, wo angegriffen werden, das nicht machen. Die diffamieren niemand. Das heißt, sie redet vielleicht mal über unterschiedliche Ansichten, aber da werden keine Namen genannt. Aber die Verführungsjäger, die jagen tatsächlich die Person, die wollen die Person zur Strecke bringen. Und das unter Christen, das ist oft das Problem, dass dann die Lehre sofort mit der Person verbunden wird und dann die Person ins schlechte Licht gerückt wird. Also das ist der Irrlehrer. Nee, der kann vielleicht in der Lehre irren, aber deswegen ist er nicht gleich Irrlehrer. Und die Unterscheidung wird oft nicht gemacht, wenn man dann einen Punkt hat, bibelorientierte Christen denken so, dann muss das so sein. Innerhalb der Verführung dieser drei Verführungen gibt es noch etwas, das ich als sehr kritisch herausgefunden habe, wo eigentlich das größere Problem für uns alle liegt, nämlich, wenn man sich selbst verführt. mir natürlich nicht. Selbstverführung passt ja nicht. Aber das große Problem, das wir für uns selber haben, wo ich die größte Gefahr sehe, die eigene Verführung, die Selbstverführung, der Selbstbetrug. Wenn man sich etwas schönreden kann, wenn man sich etwas zurechtlegen kann und das von der Wahrheit abweicht. Aber man selber ist davon überzeugt, dass es richtig ist. An so jemand ist ganz schwer ranzukommen, weil er ja überzeugt ist, dass das, was er sagt, die Wahrheit ist. Nicht seine Wirklichkeit, sondern die Wahrheit. Und da wollen wir in der ersten Johannesbrief schauen. Und er fängt an, dass er uns über die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn aufklärt. Das ist natürlich für den Juden mit dem Vater und mit dem Sohn Gemeinschaft. Riesenproblem. Wieso Sohn, Vater ja, Sohn nein. Und die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, steht in Vers 5, Kapitel 1, Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Das ist die Botschaft, die er uns bringt. Gott ist Licht. Was passiert im Licht? Es ist sichtbar. Was passiert mit der Finsternis? Die ist nicht da. Sobald Licht da ist, ist die Finsternis weg. Gibt's nicht mehr. Das heißt, das Licht vertreibt die Finsternis und im Licht kann keine Finsternis sein. Das geht nicht. Also wo Licht ist, kann keine Finsternis sein. Das schließt sich aus. Und jetzt sagt er, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und auf das kommt es mir erstmal an, wenn wir sagen, das heißt, wie denken wir über uns? Wir sagen etwas, wir haben Gemeinschaft mit ihm, und dann müsste etwas daraus folgen. Wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben und er das Licht ist und das Licht bringt, was müsste dann in uns sein? Ja? Ist leicht die Nase laufen, von daher kann es sein, ich werde mich ab und zu mal ein bisschen beiseite beugen. Wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, müsste Licht unser Leben bestimmen. Helligkeit. Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft und doch in der Finsternis wandeln. Und jetzt muss man schauen, wie wird das Finsterniswandeln hier noch gedeutet, indem unter etwas steht, wer in Sünde lebt, in Unvergebenheit, Unbarmherzigkeit, all diese Dinge, das ist nicht die Finsternis. Das sind die Auswirkungen der Finsternis. Wer außerhalb der Beziehung von Gott läuft, der ist in der Finsternis. Und die Auswirkungen sind es, aber das ist nicht die Finsternis an sich, das sind nur die Auswirkungen. Das heißt, mein Handeln wird bestimmt vom Licht, indem ich im Licht wandle, oder von der Finsternis, indem ich in der Finsternis wandle. Aber das, was hier untersteht, sind die Auswirkungen dessen, ob ich in Gott bin oder außerhalb von Gott. Aber viele, und das ist bei den Juden ja das große Problem gewesen, dass sie sich selber ja für jemanden gedacht haben, der wo lebt? Im Licht. Das war ihr Denken. Wir sind im Licht, wir haben Gott. Gott ist der Gott des Volkes Israels, wir sind Israeliter, also können wir ja nur in Gemeinschaft mit ihm sein. Aber wie war ihr Wandel? Und wie denken sie über sich? In Lukas 18 steht es. Pharisäer geht in den Tempel, betet. Der Zöllner steht daneben, betet auch. Wie betet der Zöllner? Wie betet der Pharisäer? Ja, er betet, das ist, was er betet, aber wie betet er? Wie bitte? Eben nicht. Leise. Er betet es bei sich. Er wird ja nie zugeben, dass er sich so überheblich fühlt, so höher als der andere. Das wird ja in sein Bild gar nicht passen. Das heißt, er betet bei sich. Gott, ich danke dir, das ist mir das Beste, ja. Und dann, dass ich nicht bin wie er, weil ich das und das und das mache. Ich lebe mit Gott. Ich habe das Problem nicht, dass der Sünder hat. Da kommen wir nachher drauf. Das ist der Sünder, der hat das Problem, habe ich nicht. Ich lebe im Licht, ich lebe ja drin und merke gar nicht, dass er in der Finsternis ist. Er merkt es nicht. Aber er sagt von sich etwas, nämlich ich lebe mit Gott. Merkt nicht, dass er nicht mit Gott lebt, weil das genau rauskommt. Und dann heißt, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Ich weiß nicht, ob ich schon mal Gedanken gemacht habe, wie man Wahrheit tut. Wir tun nicht die Wahrheit. Wie geht es? Wie macht ihr das? Okay, ihr macht's nicht. Dann denkt mal drüber nach. Ja, da stehen Worte. Und jetzt, was heißt das? Wie kannst du Wahrheit tun? Nach dem, was Jesus sagt? Ja. Indem er den Nächsten liebt wie sich selbst, das wäre die Wahrheit tun. Das wäre eine Folge. Was ist Wahrheit tun? Genau. An ihn glaube, der für uns gestorben ist. Was ist die Sünde, von der uns der Heilige Geist überführt? Die Sünde, weil sie nicht an ihn glauben. Das ist die Sünde, von der überführt er, von der möchte er die Juden überführen. Und solange sie Jesus ablehnet, tun sie nicht die Wahrheit, anerkennen sie nicht die Wahrheit, sind sie nicht in der Verbindung mit dem Vater, obwohl sie angeben, dass sie Gemeinschaft mit ihm haben. Schließt sich aus, aber sie merken das nicht. Wenn wir aber im Licht wandeln, jetzt kommt das Gegenteil, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, das heißt, wenn Jesus das Herz eingenommen hat und es in unserem Herzen hell hat werden lassen, dann passiert etwas. So haben wir Gemeinschaft, und das kommt jetzt mit dem Sepp, mit wem? Miteinander. Der Vater und der Sohn, die Gemeinschaft führt uns automatisch in die Gemeinschaft mit den Brüdern und Schwestern. Das ist eine Folge. Das heißt, wenn das in uns Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wie passt das zusammen? Das heißt, unser Leben wird nicht, obwohl wir in Gemeinschaft sind, miteinander, wird nicht reibungsfrei abgehen. Und trotzdem geht's reibungsfrei ab, weil wir Vergebung haben. Weil wir uns gegenseitig vergeben können, weil wir aufeinander zugehen können. Weil hier etwas steht, es reinigt uns von aller Sünde, weil wir alle diese Gemeinschaft mit dem Sohn haben und anerkennen, dass Sünde, das Getrenntsein von Gott, das Problem ist. Und dieses ist aufgehoben durch Christus, das haben wir letztes Mal gehabt. Aber um das geht's. Die Sünde ist es, dass sie den Sohn nicht haben, dass sie nicht an den Sohn glauben. Aber wenn wir an den Sohn glauben, dann passiert was. Dann verändert sich das Leben von innen raus, nicht von außen, sondern von innen. Gehen wir weiter. Wenn wir sagen, jetzt kommt wieder, wenn wir was sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Also, wenn wir sagen, dass das nicht unser Problem ist, Sünde, dann werden wir uns selber verführen. Und oft ist unser Denken über Sünde was ganz anderes, wie wir nach außen hin vorgeben. Wie oft denken wir in unserem Herzen, dass wir doch ein bisschen besser sind als die anderen? Dass wir das und jenes so nie gemacht hätten? Dass uns das und das nicht passieren könnte, weil ja, wir sind ja außen vor. Wir sind da schon ein Stück weiter in dem Ganzen. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, und hier geht's drum, in dem Zusammenhang mit den Juden, wenn sie sagen, dass sie Jesus nicht brauchen, weil das sagt der Pharisäer, weil seine eigene Gerechtigkeit durch Halten des Gesetzes ja gegeben ist, dann sagt er, ich brauche Jesus nicht. Das, was ich mache, das reicht. Also wenn ich sage, ich habe keine Sünde, ich brauche Jesus nicht, dann verführen wir uns selbst, wenn wir Jesus halt doch brauchen, weil es ohne ihn nicht geht. Weil er der Einzige ist, der die Verbindung zum Vater wiederherstellen kann. Aber mir denket, ja, also die Juden denken, sie haben die Verbindung mit dem Vater. Sie haben ja Gott, halt ohne Jesus. Und das ist die Sünde, von der der Heilige Geist überführen möchte. Das ist die Sünde, ich brauche Jesus nicht. Ich habe keine Sünde, die das Problem wäre, damit ich nicht mit Gott in Gemeinschaft sein könnte ohne Jesus. Das ist das Denken. So verführen wir uns selbst. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Einer der bekanntesten Verse. Wird aus dem Zusammenhang gerissen. Und jetzt wird etwas gesagt. Nur wenn wir unsere und jetzt alle unsere Sünden bekennen, das heißt, am Abend müssen wir irgendwie so Tabula rasa machen und schauen, was ich über den Tag schlecht laufe, dann müssen wir alles bekennen, was uns dann so einfällt, also so eine Art Inventur der Sünden und dessen, was schiefgelaufen ist, und dann vergibt uns der Herr. Echt problematisch. Weil hier Lehrer aufgebaut sind, die sagen, wenn du die Sünde nicht bekennst, dann kann er sie nicht vergeben. Und dann kommen manche ins Gebet und sagen, Herr, vergib mir diese Sünde und auch alle Sünden, an die ich mich gerade nicht erinnern kann. Nicht, dass ich was vergesse und dass es dann nicht gereinigt werden könnte. Also es kommen da ganz komische Dinge raus, wenn man Verse aus dem Zusammenhang nimmt. Hier geht's aber drum, wenn wir bereit sind, unseren Zustand zu akzeptieren, wie jetzt der Pharisäer, wäre er bereit gewesen, seinen Zustand, seinen wirklichen Zustand zu akzeptieren, zu sagen, auch ich bin Sünder. Und ich bekenne, dass ich auch mit dem, was ich gut mache, vor Gott nicht erscheinen kann. Dann ist er treu und gerecht und vergibt. Da geht's aber nicht um jede einzelne Sünde, dass ich jetzt ja keine vergesse. Und das geht's hier nicht, aber das ist die Frage, in welchem Zusammenhang lese ich's? Nehme ich nur den Vers raus, und ich bin ja jemand, der wortwörtlich die Bibel nimmt, dann habe ich hier ein Riesenproblem. Das ist das zum wortwörtlich nehmen. Wir können die Bibel nicht wortwörtlich nehmen, das geht nicht. Es ist Unsinn, die Bibel wortwörtlich zu nehmen und den Text nicht in dem Zusammenhang zu sehr, in dem er steht. Dann komme die tollste Sache raus. Hier, wenn wir einsehen würden, dass wir Sünder sind, dann ist der Herr treu und gerecht und vergibt. Aber ohne diese Einsicht, auch ich bin sündhaft, auch mir unterlaufen Sündenfehler und ich gehe nicht drauf ein und denke, das bin ich nicht, wie soll er vergeben? Ich brauche Jesus nicht, wenn ich gerecht bin. Warum brauche ich Jesus, ja? Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Und das geht's. Aber das hängt alles an Jesus. Das heißt, dieses ganze System des Selbstbetrugs beginnt damit, dass ich denke, Jesus und der Vater sind nicht eins und ich brauche Jesus nicht, um zu Gott zu kommen. Das ist das Problem, das hier beschrieben wird. Und dann immer wieder, was denkt er von sich? Wie denken wir von uns? Und das geht's ihm hier. Was sagen wir und was ist, wenn's anders ist? Dann gehen wir in Kapitel 2, Vers 3. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Jetzt könnte ich auf den Pharisäer wieder zurückkommen. Also, weil er ja die Gebote hält, erkennt er, dass er ihn erkannt hat. Okay? Wir erkennen ihn, oder daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wo liegt das Problem des Pharisäers? Hat er die Gebote gehalten? Hat er ihn erkannt? Und was war die Grundlage für das Halten der Gebote? War die Grundlage, ich erkenne den Herrn Jesus und aus dieser Erkenntnis heraus ändert sich jetzt etwas in mir, und dadurch halte ich die Gebote? Oder halte ich die Gebote, damit ich die Gerechtigkeit Gottes erlange? Und das geht's. Das heißt, mit welcher Einstellung gehe ich an die Gebote? Und hier ist noch etwas wichtig, da kommen wir nachher drauf, wie sehe ich die Gebote, was sind die Gebote? Dann geht er weiter und sagt, wer sagt, ich habe ihn erkannt? Und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Das heißt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht. Hat der Pharisäer die Gebote gehalten? so gut er kann. Also das Bemühen war auf jeden Fall da und sein Resümee, das er unterzieht, das war sehr, sehr positiv. Die Sicht auf sich. Hat er ihn erkannt? Und trotzdem hält er die Gebote. Wo liegt der Unterschied?
Er weiß, was er tun muss aus dem Gesetz.
Genau.
Er bemüht sich, das zu tun.
Genau. Sein Bemühe, der Norm Gottes zu entsprechen, das heißt, er hat eine normative Vorstellung von Gott. Normativ bedeutet, Gott stellt Regeln auf und ich halte mich dran. Also Norm und ich erfülle die Norm und damit ist es okay. Normative Gerechtigkeit nennt sich das. Von der geht er aus. Ich habe ihn erkannt. Ich weiß, was ich tun muss, damit ich vor ihm gerecht bin. Ich habe verstanden, wenn ich das Gesetz halte so gut wie möglich, dann ist Gott mit mir zufrieden. So hat er ihn erkannt. Aber so hält man die Gebote nicht. So bescheißt man sich selber. Das Problem ist, dass hier der Selbstbetrug ist. Er verführt sich selber, indem er sagt, ich halte ja seine Gebote im Sinne von normativ. Ich streng mich an und es wird schon reichen. Aber es ist etwas anderes, das uns dazu bringt, das Gebot Gottes zu halten. Das kommt von innen raus. Und das sehen wir im nächsten Vers. Das heißt, wenn jemand auf der Basis seine Gebote hält, normativ, der wird sich selber betrügen, weil er sich selber eine Gerechtigkeit in dieser Norm aufbaut, die er ja so gut wie möglich erfüllt. Wer aber sein Wort hält, das heißt, er hält es, aber nicht Gebote, sondern sein Wort hält. In dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Was bringt uns dazu, sein Wort zu halten? Die Norm oder die Liebe? Das ist die Frage, die sich stellt. Komme ich von der Norm her? Bin ich in der Verantwortung? Muss ich was tun, damit Gott mit mir zufrieden ist, dass ich die Gerechtigkeit erlange, die in dem Gesetz verankert ist? Wenn ich die Liebe Gottes verstehe, wird sie mich verändern. Wer sein Wort hält, in dem ist etwas vollkommen geworden. Das heißt, je mehr ich diesem Wesen Gottes entspreche und die Liebe Gottes in meinem Leben verstehe, umso stärkeren Einfluss hat sie auch im praktischen Teil meines Lebens, aber nicht mehr als Norm, sondern als etwas, das von innen heraus kommt. Ich denke nicht mehr normativ über Gott. Ich denke von der Liebe her über Gott. Was würde die Liebe tun? Warum mache ich, was ich mache, aus dem Innern heraus und nicht von der Norm? Und auch viele Christen haben für sich bei aller Liebe über diese Reden einen normativen Gott, der etwas von ihnen fordert, damit er sie lieben kann. Ich bin gerade in einem Gespräch mit jemandem und sie ist Christin und sagt, ja, es ist so wunderbar, die Beziehung zu Gott, und es liegt in meiner Verantwortung, diese Beziehung aufrecht zu erhalten. Sie hat keinen Druck, gar nichts. Ihre Verantwortung, dann habe ich gesagt, was passiert, wenn du der Verantwortung nicht nachkommst? Was passiert mit der Liebe Gottes? Verändert die sich, weil du der Verantwortung nicht nachkommst? Gefühlt ja. Also die Verantwortung der Beziehung verändert die Liebe Gottes. Wenn die Liebe Gottes bedingungslos ist, kann sie verändert werden durch meine Verantwortung, der ich nun mal nachkomme oder weniger nachkomme? Nein, das sage mir. Aber wir glauben es nicht. Wir glauben, dass unser Verhalten Einfluss auf die Liebe Gottes hat. Nee, das hat Einfluss auf unser Verständnis von der Liebe Gottes. Aber nicht auf die Liebe Gottes. Die bleibt gleich. Warum? Wenn Gott Liebe ist, er sagt, ich bin die Liebe. Und wir wissen, dass Gott wie ist. Unveränderlich. Wie ist dann die Liebe Gottes? Unveränderlich. Und wir denken, wir können es beeinflussen. Wenn wir aber verstehen, wie die Liebe Gottes ist, dann wird es etwas in uns bewirken. Das heißt, wir werden dann die Dinge anders sehen, anders in unserem praktischen Leben umsetzen, weil die Liebe Gottes in uns vollkommen geworden ist. Denn plötzlich wird das Wort in uns lebendig und beginnt zu wirken. Aber das kommt von innen heraus und nicht als Norm von außen. Das ist der Unterschied. Aber wir können ganz viel sagen. Aber wenn die Liebe Gottes vollkommen geworden ist, dann wird es sein, ja. Und dann wird er mir erkennen, dass wir in ihm sind, weil das die Auswirkungen sind, die uns zeigen, wir sind in ihm. Wer sagt, dass er in ihm bleibt? Das ist auch so eine Sache, die dann immer wieder kommt. Ja, du bleibst in ihm. Wenn du in ihm bleibst, dann bleibt er in dir. Das ist ja immer so diese Wenn-Dann. Also bleib du in ihm, dann bleibt er in dir. Also du bist Voraussetzung in deinem Bleiben, dass er bleibt. Wäre katastrophal, wenn es so wäre, wisst ihr das? Worauf würden wir dann bauen? Wie der Pharisäer. Ich bleib in ihm, dann bleibt er in mir. Er hat ja gar keine andere Wahl. Er muss ja, wenn ich in ihm bleibe. Aber hier steht etwas Interessantes. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, das heißt, wenn er zur Voraussetzung wird, dann steht eine Verpflichtung dahinter. Der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Und jetzt kommt dieser Riesendruck. Wenn ich sage, ich bleibe in ihm, wenn das die Voraussetzung ist, dass er in mir bleibt, dann bin ich verpflichtet. Dann ist die Norm da. Pflicht heißt, da steht eine Norm, eine Pflicht, die ich erfüllen muss. Wenn ich sage, ich bin Voraussetzung für die Gemeinschaft, die wir jetzt haben, also ich bleibe in ihm, dann bleibt er in mir, dann bin ich verpflichtet. Dann liegt's wieder an mir. Dann dreht sich das. Und dann stehe ich plötzlich wieder genau da, wo das Evangelium uns eigentlich wegbringen will. Das Evangelium sagt, mein Jog ist sanft, meine Last ist leicht. Wenn ich aber von mir aus gehe, ich bin jetzt verpflichtet, in ihm zu bleiben, damit er in mir bleibt, dass die Gemeinschaft aufrechterhalten wird, dann kommt der Druck. Dann wird's normativ. Und dann im Lauf der Zeit, das kriege ich bei so vielen Menschen mit, das Glaubensleben, das, was versprochen wurde, leicht, seine Gebote sind nicht schwer, die Last ist nicht schwer, sondern leicht, all das stimmt doch gar nicht. Wenn ich in mein Leben schaue, wie ich den Glauben lebe, dann stimmt das nicht. Irgendwann beginnen sie ehrlich zu werden, wenn die Kraft nachlässt, in ihm zu bleiben, wenn die Kraft nachlässt, denen Worte und denen Gebote, die jetzt von außen kommen, immer weiter Folge leisten zu müssen, dann wird das Leben extrem schwer und belastend. Und dann sagt man zwar noch mit den Worten, ja, komm zum Herrn Jesus, sein Joch ist sanft, seine Last ist leicht, und denkt im Innern, hoffentlich kommst du nicht. So wie mein Christenleben aussieht, wie ich es heute leben muss, hat es nicht mehr viel mit Freiheit zu tun, mit der Freude des Christus, mit der Ruhe, die da sein soll, die verheißen ist, aber in die ich nicht eingegangen bin. Ich bin immer noch außer vor. Man kann sich selber betrügen und baut sich das selber, dieses, oder schaufelt sein eigenes Grab der Religion, ja. Wer das sagt, der bleibt in ihm. Gar keine Frage, ist verpflichtet. Dann sagt er, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Er schreibt ein altes Gebot, wie Gott ist. Das heißt, das Gebot, nicht das Gesetz, sondern das, was vorher steht, schreibt er, wie Gott wirklich ist, zu Abraham, zu den Vätern vor dem Sinai. Und er schreibt ein neues Gebot, das jetzt ein neues Gebot im Sinne von Wiedergeburt ist, dass das, was von außen kam, jetzt in uns ist. Das heißt, was wird mit unseren Herzen gemacht? Was macht Jesus mit unserem Herz? Aus dem steinernen Herz? Fleischernes Herz. Das heißt, er verändert uns von innen raus. Er kommt nicht mehr von außen mit Gesetzen, mit Anforderungen. Er kommt von innen und sagt, ich bin der, der euch verändern wird. Glaubt mir, vertraut mir. Ihr seid nicht verpflichtet, ich wirke das in euch. Ihr dürft in meine Ruhe eingehen. Ihr dürft zulassen, dass ich euch liebe. Das ist eins der schwersten Dinge. Darf Gott dich lieben? Bedingungslos. Also dich, nicht deine Leistung, nicht dein ich bleibe in dir, nicht dein ich funktioniere als Christ, ich bin bereit alles aufzugeben, darf er dich lieben. Das ist die Frage, die Gott stellt. sind wir bereit, uns von Gott lieben zu lassen. Dann noch in Vers 9, wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, das wäre jetzt das, was Sepp wieder gesagt hat, und doch seinen Bruder hasst, der ist immer noch in der Finsternis. Das heißt, mein Verhältnis zum Bruder, zur Schwester zeigt, wo ich mich befinde, was in mir ist. Wenn du Gottes Liebe verstehst und weißt, wie Gott ist in seiner Liebe, was macht es mit dir? Wie gehst du dann auf deinen Bruder, auf deine Schwester zu? Wie verändert es, wenn du die Liebe Gottes verstehst und nicht die Norm? Der andere muss dann auch funktionieren, weil ich muss ja auch funktionieren. Das ist oft das Problem. Dann erwartet man, dass der genauso ist und sich so verhält, weil ich muss das ja auch. Weil Christsein ist Normerfüllung. Ich funktioniere als Christ und möglichst gut. Selbstbetrug. Wir brauchen Jesus, der uns verändert und nicht die Veränderung, die uns dann zu Jesus führt. Bedingung und Folge. Die zweite Verführung kommt jetzt schon von außen, das wäre dann in Kapitel 2, Vers 22. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das heißt, hier geht's drum, jetzt von außen, dass hier Jesus angegriffen wird und geleugnet wird. Jesus ist nicht Gottes Sohn. Jesus ist nicht Gott. Wir brauchen Jesus nicht für unsere Sünden. Wir brauchen Jesus nicht. Er ist nicht der, für den er sich ausgibt. Wir müssen ihn biblisch-historisch einordnen, dass es halt ein Mensch war wie jeder andere, der zwar ein Religionsstifter war, bestimmt auch vieles, viel Gutes getan hat, aber für das Heil nicht notwendig ist. Gibt's immer mehr, die auch in die Richtung gehen. Man muss es komplett anders verstehen. Und dann sehen wir in Vers 26 über die Menschen, die von außen sagen, ja, Jesus ist nicht Gottes Sohn, als auch von den Juden her, die versuchen, diese Sohnschaft auch mit der Schrift abzuleugnen und hier etwas anderes anstelle Jesu zu setzen. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Das eine war die Selbstverführung. Ein Riesenproblem, Riesengefahr. Das andere von denen, die euch verführen, die außerhalb von der Gemeinde sind, die sagen, Jesus ist nicht Gottes Sohn. Ihr dürft nicht so glauben, ihr müsst Jesus anders sehen. Da gibt's dann verschiedene Gruppierungen, auch bei uns, Zeuge Jehovas, die Gottheit Jesu als Gott ablehnet. Die sagen, er ist schon irgendwo Gottes Sohn, aber nicht gleichzusetzen mit dem Vater, sondern er ist drunter, er ist geschaffen. Also wirklich geschaffen als Sohn und nicht ewig. Steht hier, das sind die, wo von außen kommen, wo uns verführen. Und die dritte, man möchte nicht groß drauf eingehen, weil das nicht ganz so wichtig ist, wenn man den festen Stand hat für sich, dass man weiß, Jesus ist Gott. Und weil er das ist, konnte er auch für uns ans Kreuz gehen, weil Gott in Christus am Kreuz gehangen ist, 1. Korinther oder 2. Korinther. Ja. Und die dritte Verführung ist dann das, was wir letztes Mal so kurz durchgenommen haben, innerhalb der Gemeinde die Verführung. Das heißt jetzt innerhalb, wenn es um Lehrfrage geht, innerhalb der Gemeinde. Wer verführt wen? Wie sieht Verführung innerhalb der Gemeinde aus? Und da gehen wir ja immer davon aus, die Lehrpunkte, die wir so verstehen, wie wir es drüber denken, das sind die richtigen und die anderen verführen uns, wenn sie was anderes zu dem Thema denken. Die Frage, inwieweit ist es heilsrelevant, darf sich öfters stellen und inwieweit muss man sich über die Dinge streiten, wie jetzt tausendjähriges Reich. Kann ein Christ verloren gehen, kann er nicht verloren gehen. All diese Dinge sind Thema. Ja, kann man sich drüber unterhalten, aber das ist noch keine Verführung. Verführung wäre es, wenn sie weg von Christus führt. Und das große Problem bei vielen ist, wenn ihnen der normative Gott genommen wird, dann jaulet sie auf. Warum? Wenn dir jemand den normativen Gott nimmt, auf den du baust, auf was baust du dann deine Gerechtigkeit im Letzten auf? Auf sich selbst. Und jetzt kommt einer, das liegt gar nicht an dir. Was war das Problem der Pharisäer? Wohin sie aufgejault? Immer wenn es darum ging, das liegt nicht an euch, Freunde. Es liegt nicht dran, der Sabbat zu halten. Es ist besser, du heilst einen Blinden am Sabbat, als dass du den Sabbat hältst und ihn am Sonntag heilst, also einen Tag später. Haben sie aufgejault, weil ihr ganzes System in Frage gestellt war. Ja, was ist das? Wie kann der am Sabbat heilen? Der Sabbat ist heiliger und wichtiger, die Norm ist wichtiger wie der Mensch. Immer wenn es um das geht, jault man normativ auf. Und dann kommt sofort die Anschuldigung. Also wenn das stimmt, dass ein Christ nicht abfallen kann, was hat das für Folge für sein praktisches Leben? Was denken wir? Einmal gerettet, immer gerettet. Was sind die Folgen? Der kann ja jetzt leben, wie er will. Und er kann ja machen, was er will. Das ist so eine falsche Sicherheit, in der er sich jetzt bewegt. Was in mir gesehen, was verändert. Wer aber sein Wort hält, hört er deswegen auf, sein Wort zu halten, nur weil er jetzt gerettet ist und nicht mehr verloren gehen kann. Dann ist etwas in ihm nicht vollkommen geworden, und zwar was? Das Verständnis des Gesetzes? Das Verständnis der Norm, die er jetzt zu erfüllen hat? Oder das Verständnis der Liebe Gottes? Wenn das Verständnis der Liebe Gottes vollkommen ist, dann verändert es das, dann werde ich nicht machen, was ich will, im Sinne von, jetzt lebe ich im Fleisch, jetzt mache ich wieder all das, was mir mein Glaube durch die Norm verboten hat. Da kommt es raus. Welchen Gott habe ich bei diesem Thema? Und meine Norm wird angegriffen. Ja, dann lohnt sich's ja gar nicht, Norm erfüllen. Warum soll ich's, wenn ich eh nicht verloren gehen kann? Ja, dann ist ja die Norm völlig sinnfrei. Ja, sie ist sinnfrei. Wenn du Christus hast, dann hast du keine Norm mehr. Dann hast du Christus, dann hast du's Leben. Dann hast du die vollkommene Liebe, die dich vollkommen macht. Aber nicht die Norm, die schafft es nicht. Das wissen wir, oh, das Gesetz, das ist gekommen, um was aufzuzeigen? Sünde, aber nie Gerechtigkeit. Und mir denket anders. Und dort zeigt sich das bei deiner Frage. Kann ein Christ verloren gehen oder nicht? Wenn das mein Leben beeinflusst, also ich kann verloren gehen, deswegen muss ich Norm erfüllen, dass ich nicht verloren gehe. Auf wen baue ich wirklich? Was sag ich? Ich habe keine Sünde. Okay? Ich brauche Christus nicht, sondern es liegt an meiner Norm, dass ich nicht verloren gehe, an meinem guten Leben, das ich jetzt bringe, dass ich nicht verloren gehe. Das ist das große Problem. Und die Angst, ja, wenn die Norm wegfällt, was würde ich machen ohne Norm? Also ich halte mich nur sozusagen bedeckt und unter Zucht, weil ich Angst habe, verloren zu gehen. Das ist nicht Liebe, das ist Angst. Und Angst, wenn dir die Folgen der Angst genommen werden, und es wäre ja verloren gehen, das heißt, du kannst verloren gehen, das ist die Folge. Wenn jetzt einer sagt, du brauchst keine Angst mehr, aber du gehst nicht verloren. Ah, dann brauche ich ja keine Norm mehr erfüllen, aber könnte das sein, dass das Gott gefällt? Was denkt dann Gott drüber? Nee, so kann er nicht sein. Der wird uns doch nicht so einfach laufen lassen. Der will doch was von uns. Und jetzt sagt da einer, nee, der will nichts von dir. Er möchte dich beschenken, er möchte sich selber dir hingeben. Es ist der große Lohn, das bin ich, und nicht der Lohn für das, dass du die Gerechtigkeit wirkst. Das kann nicht sein. Dann fällt ja ein ganzes System zusammen. Das Problem der Juden war ihr System, ihr Denken über Gott. Von welcher Seite sehe ich Gott? Und wenn ich Gott als normativ sehe, ist alles, was diese Norm aushebeln könnte, die große Gefahr. Das ist Verführung. Der bringt dich weg vom ernsthaften Nachfolge des Christus. Der macht's dir viel zu leicht. Hypergrace, die Hypergnade, großer Angriffsfeld gerade. Ja, das kann gar nicht sein, dass Gott gnädig ist. Er ist gnädig, aber nur wenn du der Gnade dann irgendwie entsprichst und gerecht lebst, dann ist er gnädig. Ist das Gnade? Was heißt denn Gnade? Vor dem haben wir Angst. Hypergrace, wenn es jetzt wirklich nur um Gnade geht, das kann nicht sein. Da haben wir Angst davor, dass es ja dann ausufernd Freiheit geben könnte, die dann jeder für sich ausnützen kann, wie er will. Nee, wir brauchen Normen. Wir müssen schauen, ob jemand der Norm entspricht, dass wir ihn einordnen können. Wo steht er gerade im Glauben? Wie sieht's mit ihm aus? Ein Riesenproblem der Verführung, die von innen genauso kommt. Gut, dann lassen wir's. Ich wollte noch im Kapitel 3 weitermachen, aber das wäre jetzt zu viel. Einfach die drei Formen der Verführung und der Selbstbetrug. Dann der Betrug, Jesus ist nicht der Christus, wir brauchen Jesus nicht, als um mit Gott in Verbindung zu gehen. Und dann das, was von innen kommt, die Verführung, die uns so Angst macht. Aber woher kommt die Angst? Und darüber nachzudenken, lohnt sich. Warum habe ich Probleme mit der Lehre? Warum wird die so bekämpft? Sobald die auftaucht, ist ein Riesentheater da. Die eine sagen, das volle Evangelium ist, wenn du Gott predigst als einer, wo du das Heil wieder verlieren kannst. Weil die Gefahr besteht, und das ist ein Riesenthema, das darf man auf keinen Fall außer Acht lassen, sonst verfälschst du das Evangelium, du verkündigst nur halb. Die andere sagt, wenn du dem anderen noch Angst machst, dann ist das nicht das Evangelium, das Angst bringt in die Ruhe, das Evangelium bringt in die Ruhe, nimm dir die Angst, nimm dir die Furcht, bring dich in die Liebe, du verkündigst nur das halbe Evangelium, wenn du dem anderen Angst macht. Also beide gehen davon aus, dass sie das volle Evangelium haben. Ihr dürft euch entscheiden, wo euch einordnet. Darf jeder für sich denken, wie er möchte. Das ist offen. Ich hoffe, dass alle zu dem gleichen Schluss kommen, dass die Liebe Gottes die verändernde Kraft ist. Unabhängig, was ich denke zu dem Thema. Sondern die Liebe Gottes, ich halte sein Wort, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Wo ist hier Druck? Ob ich von der Seite her sehe oder von der anderen, spielt eigentlich erstmal keine Rolle, sondern wo ist der Druck, wenn ich verstehe, dass die Liebe Gottes das Verändernde in meinem Leben ist? Kein Druck mehr. Er verändert. Nicht ich bleib in ihm. Wer in ihm bleibt, ist verpflichtet, er bleibt in mir. Er hat seinen Geist gegeben, das sehen wir dann später, also sehen wir nächstes Mal. Aber das wollte ich einfach nochmal sagen, wenn mir das so wichtig war. Was ist Verführung? Wie geht Verführung tatsächlich? Und die große Gefahr, wir verführen uns selbst. Amen.